Micro Europa.
Sounds.
Moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Como eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Woran denkt ihr, wenn ihr den Satz, die sind doch gemacht, hört? Um ehrlich zu sein, habe ich direkt an eine vergrößerte Brust mit Implantaten gedacht. Und so heißt auch unsere heutige Sendung, hier bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Warum stelle ich jetzt aber diese Frage? Ganz einfach, unser heutiges Sendungsthema beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der Brustvergrößerung. Ich kam natürlich nicht einfach so auf dieses Thema. Ich hatte nämlich das Glück, dass ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit den Podcast Natürlich ist natürlich schöner, der Podcast über plastische Chirurgie, gemeinsam mit den beiden Chirurgen Dr. Oliver Lotter und Dr. Philipp Braun produzieren durfte. Und heute hören wir in die letzte der insgesamt 5 Folgen rein. Als erstes folgt jedoch etwas Musik. Cindy Lou Who von Sabrina Carpenter.
I saw you laughing in one of his pictures, but you'll be the one with this ring on your finger. There's red and green everywhere, but I'm so blue, Cindy Lou Who. Maybe he met you somewhere in the desert, while he was soul searching, he found someone better. Guess you make him happy like I couldn't do, Cindy Lou Who. With your hair so long, lips so red, maybe we met once, I forget. Scrolling 5 years back, I'm obsessed. Breaking my heart is the season, I guess. The snow's gonna fall and the trees gonna glisten, and I'm gonna puke at the thought of you kissing. The boy who I love is now in love with you, Cindy Lou Who. I told all my friends, they said it can't be true, Cindy Lou Who.
Cindy Lou Who von Sabrina Carpenter hier im Tübinger Campusfunk Radio Micro Europa auf der Wüstenwelle. Hallo, ich bin Celine Falter und in unserer heutigen Sendung dreht sich alles um die ästhetische Operation der Brustvergrößerung. Gemeinsam mit Dr. Oliver Lotter und Dr. Philipp Braun habe ich mich in der 5. Folge meines Podcasts Natürlich ist natürlich schöner ganz im Detail über diese Behandlung unterhalten. Laut der Deutschen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie hat die Brustvergrößerung mit Implantaten im Jahr 2023 die Faltenunterspritzung als häufigste plastische Behandlung für verjüngende Maßnahmen bei Frauen mit 14% abgelöst. Ich habe Oliver deshalb erstmal gefragt, was denn die häufigste Behandlung in ihrer Privatklinik, dem Ästhetikum Tübingen, ist.
Ja, Celine, wir machen ungefähr 200 Operationen mit Implantaten an der Brust pro Jahr. Wenn man das so ein bisschen in die Gesamtzahl der Brusteingriffe, die wir pro Jahr machen, setzen will, so liegen wir bei 500. Also nicht mal die Hälfte der Brusteingriffe ist bei uns mit Implantaten.
Genau, und dann ist es eigentlich zu Beginn jetzt auch wichtig zu sagen, wir sprechen heute über Brustvergrößerung mit Implantaten. Es gibt aber ganz viele unterschiedliche Operationen, die bei euch passieren im Ästhetikum, von der Straffung, Verkleinerung, Vergrößerung mit Eigenfett gibt es ja sehr, sehr viel. Und davon sind mit Implantaten dann 200. Ist bei euch denn auch die Brustvergrößerung die häufigste Operation?
Ja, die Brustvergrößerung ist die häufigste Operationen bei der Frau. Wenn man aber jetzt die Gesamtzahl der Operationen anschaut, also Operationen, die auch bei Männern durchgeführt werden können, so sind es die Oberlidplastiken, die Oberlidstraffungen, die an erster Stelle stehen.
Und so ist es übrigens nicht nur bei euch in der Klinik, sondern auch allgemein in Deutschland. Wenn man die Männer dazu zählt, dann sind es die Oberlidstraffungen. Aber das liegt einfach daran, dass die Brustvergrößerungen nur bei Frauen passieren. Genau. Welche Operation kommt denn nach Brustvergrößerung und Oberlidstraffung?
An dritter Stelle stehen die Liposuktionen, die Fettabsaugungen mit ganz unterschiedlichen Diagnosen. Und ich denke, auch da liegen wir dann im Deutschlandtrend.
Mhm. Also wir bilden eigentlich bei uns in der Klinik, sehen wir komplett, dass die Statistik, die unsere Fachgesellschaft rausgibt, sich bei uns und unserem Klientel auch widerspiegelt. Den einzigen Unterschied, den ich sehen kann, ist, dass wir verhältnismäßig ein bisschen mehr Männer haben.
Mhm. Und das ist ja auch so eine Besonderheit, weil man ja schon sagt, dass plastische Behandlungen und Operationen schon eher bei Frauen.
Grundsätzlich ja, grundsätzlich. Aber man merkt in den letzten Jahren, die Männer kommen.
Also, wie schon gesagt, geht es bei uns heute um Brustvergrößerungen. Angenommen, ich würde mir jetzt die Brüste gern vergrößern lassen, kenne mich aber überhaupt nicht aus mit dem Thema plastische Chirurgie, habe auch niemanden im Freundeskreis, der mir jemanden empfehlen kann. Dann wäre ja der erste logische Schritt, ich google plastischer Chirurg, Brustvergrößerung. Auf was sollte man da aus Patientinnensicht achten, Philipp? Also was sind positive Merkmale? Wir hatten es auch in unserer dritten Folge schon, worauf sollte man achten? Aber jetzt prinzipiell bezogen auf Brustvergrößerung, was ist da wichtig? Sollte der Arzt oder die Ärztin da irgendwie spezialisiert sein?
Ja, also grundsätzlich hatten wir ja schon mehrfach in den Vorfolgen, also das Qualitätsprädikat des Facharztes für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie ist schon mal maßgeblich, denke ich, weil da kann man einfach mal davon ausgehen, dass der eine Grundausbildung, sage ich mal, durchlebt hat oder die Kollegin eine Grundausbildung durchlebt hat, dass sie qualifiziert ist, diese Eingriffe auch durchzuführen. Das ist so die Eintrittskarte, sage ich mal. Ja, dann ist natürlich so, nicht nur die Weiterbildung, sondern auch die Spezialisierung ist wichtig. Ja, das heißt, man sollte sich informieren online auf der Homepage der Klinik oder des Kollegen oder der Kollegin. Wie oft hat sie das schon gemacht? Gibt es da auch Bewertungen zum Beispiel? Ja, und dann natürlich auch so ein bisschen, ich denke, da reicht der gesunde Menschenverstand, dass man sich die Homepage anguckt. Sieht das ansprechend gemacht aus? Mhm. Sind da die nötigen Informationen, die ich finde? Gibt es da vielleicht ein paar Feedbacks auch von Patienten oder so? Und dann natürlich so ein bisschen, wird erklärt, was relevant ist, werden auch vielleicht mal Komplikationen angesprochen, also wie offen gehen die oder geht die Homepage mit dem ganzen Thema um, wie ausführlich ist das Ganze. Da ist natürlich so, dass wir so ein bisschen mit dem Heilmittelwerbegesetz auch begrenzt sind. Das heißt, wir können online nicht Vorher-Nachher-Bilder zeigen. Die dürfen wir nur in unserer Sprechstunde zeigen. Ich glaube, vielleicht auch mal natürlich, wen man auch mal fragen kann, sind Ärzte, die einen behandeln. Also ich kriege hin und wieder mal Patienten oder häufig auch Patienten von Hausärzten zugewiesen, die einfach Patienten gesehen haben, die wir schon operiert haben. Mhm. Und also das wäre eine Möglichkeit, dann natürlich, wie du angesprochen hast, schon im Freundeskreis sich mal zu informieren. Ja. Und dann natürlich, denke ich, ist das maßgeblich entscheidende Kriterium, ist das Beratungsgespräch.
Ja. Vielleicht vorweg nochmal, ihr habt ja auch Yameda-Bewertungen.
Mhm. Ja.
Darauf kann man ja auch zurückgreifen, oder? Was ist das genau?
Also Yameda ist ein Arztportal. Ja, wir machen jetzt keine Werbung, aber das ist ein relativ unabhängiges Portal. Und da kann man auch wirklich davon ausgehen, dass die Bewertungen, die da drinstehen, auch echt sind, weil die werden auch überprüft. Google ist immer so ein bisschen kritisch, weil Google-Bewertungen werden nicht überprüft. Die kann man sich rein theoretisch durch Agenturen auch selber schreiben lassen. Ja, da sollte man vielleicht auch mal lesen, wie hören sich denn die Bewertungen an, wenn da 100-mal steht, super Arzt, nette Behandlung, da würde ich mich wundern, sind das wirklich echte Bewertungen? Wird da auch in den Bewertungen das Thema, was ich mir wünsche, auch, dargelegt? Mhm. Und ich glaube, da muss man einfach sich schon ein bisschen Zeit nehmen. Da sollte man in der heutigen Zeit, ist da in meinen Augen auch die Patientin oder der Patient schon in der Pflicht. Also make your homework, sage ich da immer.
Zusätzlich ist es ja dann, denke ich, auch ein Qualitätsmerkmal, wie viele Beratungsgespräche oder allgemein Gespräche davor von Ärztinnen angeboten werden. Also wenn ich euch da jetzt als Beispiel nehme, Oliver, habt ihr ja als ersten Schritt den Beratungstermin. Wie läuft der genau bei euch ab? Was wird da im Voraus mit euch oder was besprecht ihr mit PatientInnen?
Also wir heben zunächst mal klassisch eine Anamnese, also fragen, worüber geht's, was ist die Beschwerdesymptomatik, was ist der Wunsch. Dann gucken wir natürlich das Thema auch an. Ja, Patientinnen und Patienten ziehen sich aus, zeigen uns die Körperstelle und dann wird zusammen ein Plan erörtert. Da müssen wir natürlich auch alle Register ziehen, um das Repertoire dann so zu bündeln, dass wir dann einen Behandlungsplan machen. Das ist dann ein Angebot und es handelt sich wirklich nur um ein Informationsgespräch. Zu dem Behandlungsplan gehört dann auch natürlich gehören die Kosten, die stationäre Übernachtung gegebenenfalls, die Dauer. Und dann wird häufig auch schon mal so ein bisschen abgefragt, in welchem Zeitraum dann ein gewisser Operationswunsch oder Behandlungswunsch besteht.
Wie viel kostet denn bei euch eine Brustvergrößerung mit Implantaten ungefähr?
Also eine Brustvergrößerung mit klassischen Implantaten liegt so ab 6.500 Euro und kann je nach Schwierigkeitsgrad, Befund, Ausgangslage und so weiter bis 8.000 Euro ungefähr gehen.
Und das jetzt aber nicht beinhaltet, wenn man noch eine Straffung und so weiter mit dazu haben möchte, oder?
Nee, genau, die ist exklusive. Das ist natürlich dann nicht so, dass man dann nochmal einen kompletten Preis für eine Straffung on top setzt, sondern das ist dann natürlich eine Operation, wenn man die Implantate zusammen mit der Straffung macht. Und dann liegt man so ungefähr bei 10.000, 11.000 Euro, auch wiederum je nach Befund.
Also es kommt immer darauf an, welches Gesamtpaket man möchte.
Das ist sehr individuell. Also ich habe da auch teilweise Patientinnen, gerade wenn es um Revisionsoperationen geht, wo das auch deutlich höher sein kann mal. Also je nachdem, was da gemacht wird. Wir arbeiten mit so vielen technischen Details mittlerweile. Wir arbeiten mit gewebeverstärkenden Netzen, also Matrizes. Wir arbeiten mit Eigenfett. Das sind so komplexe Strategien, die wir da mittlerweile anbieten. Und je nach Wunsch oder auch Bedarf ist das Pricing dann wirklich auch abhängig von dem, was gewünscht wird. Ja.
Bleibt es dann letztendlich bei dem Preis, der im Beratungsgespräch abgesprochen wird, wenn die Patientin in Bezug auf Brustvergrößerung keine anderen Wünsche dann im Nachhinein mehr äußert, oder? Also es wird alles Wichtige schon im Beratungsgespräch besprochen.
Ja, also eigentlich ist es so, dass ein Preis, den wir dann festlegen, zu dem stehen wir dann auch, der wird nicht verändert. Ja.
Das ist ja keine feste Zusage, die die Patientin danach geben muss. Also Nein. Es gibt eine Pauschale für das Beratungsgespräch, ist ja auch natürlich klar für euch, weil man bekommt es ja auch mit, viele sagen einfach ab oder sowas, ihr müsst euch da absichern. Aber letztendlich ist es total unverbindlich.
Absolut, und das ist auch ganz wichtig. Ja. Also ich denke, ein Beratungsgespräch, was verbindlich wäre, das sollte immer jeden Patient oder Patientin abschrecken. Ja. Und grundsätzlich so gerade ein wichtiges Thema mit der Beratungsgebühr für das Beratungsgespräch. Also es ist keine Pauschale so, sondern wir rechnen nach der Gebührenordnung für Ärzte ab. Das bedeutet, dass wir bestimmte Ziffern da anlegen und wir sind auch verpflichtet, nach der Berufsordnung für Ärzte für jede Leistung, die wir erheben, auch ein Honorar zu erheben. Das bedeutet, wir dürfen nicht umsonst beraten. Und allein da geht es schon los. Wenn ich eine Beratung in einer Klinik habe, wo gar keine Beratungsgebühr erhoben wird, dann finde ich das schon mal komisch.
Also auch wieder so ein Warnhinweis, auch, wo man sich vielleicht vorher denken sollte. Oliver, was wären denn jetzt Ausschlusskriterien, weshalb eine Frau ihre Brüste nicht vergrößern lassen könnte?
Ja, da gibt es erstmal die internistischen Nebenerkrankungen, also die rein objektiv gegen eine Narkose oder gegen eine Operation sprechen würden. Teilweise auch Autoimmunerkrankungen sind da zu beachten. Und dann die große Zahl an, ich nenne sie mal relative Kontraindikationen, zum Beispiel eine jetzt ganz extrem dünne Haut oder fallendes Gewebe, hängendes Gewebe, wo man dann nicht einfach nur mit einer Brustvergrößerung die Sache getan hat, sondern wo dann, wie der Philipp schon gesagt hat, auch mal ein Netz benutzt werden muss oder auch mal eine Straffung noch zusätzlich gemacht wird. Ob das jetzt in einer Operation in allem gemacht wird oder ob man das Ganze splitten muss und vielleicht zwei Operationen draus macht, das müsste man dann im Rahmen so eines solchen Erstgesprächs oder Beratungsgesprächs machen. Ja, und dann gibt es natürlich noch auch die psychische Situation der Patientin, wie sie den und kann sie den Weg mitgehen. Es ist ja auch immer eine gewisse Belastungssituation, nicht jetzt vom Schmerz oder von der Operation an sich. Das sind meistens Operationen, die eigentlich eher weniger schmerzhaft sind, sondern die Körperveränderung an sich, die da eintritt und die Patientin auch zuerst mal psychisch verarbeiten muss.
Ich würde sogar noch einen Schritt früher ansetzen. Für mich wäre auch ein Ausschlusskriterium, wenn der Wunsch nach der Veränderung vielleicht gar nicht in der Person selbst begründet ist. Also das ist auch mal eine ganz wichtige Sache immer für mich, dass ich immer frage, wie kommen Sie denn eigentlich dazu, dass Sie jetzt hier sitzen? Ja. Und wenn dann da der Partner, sage ich mal, ein Faktor wäre, das wäre schon für mich ein riesen Alarmzeichen, da würde mir die Alarmglocke angehen. Und das hatte ich zum Glück jetzt nur ein einziges Mal bis jetzt in meiner Karriere, wo ich echt gedacht habe, also eigentlich will die Frau das gar nicht und das will eigentlich nur der Partner. Und da habe ich dann das auch abgelehnt und habe das dann auch, die dann wirklich so provokativ auch gefragt, dass da dann ein kleiner Ehestreit von mir ausgebrochen ist. Und dann hatte sich das Gespräch relativ schnell beendet, die ist auch nicht wiedergekommen.
Ja, danke, das habe ich komplett vergessen, aber da bin ich völlig deiner Meinung. Und ich darf noch einen draufsetzen, wenn die Erwartungen der Patientin unrealistisch sind, also wenn das, was uns als Wunsch beschrieben wird, nicht mit dem matcht, was wir technisch und realistisch hinkriegen können, dann ist es eigentlich auch eine Kontraindikation, da überhaupt zu operieren.
Ja, und ich setze noch mal einen drauf, weil das hast du toll gesagt, Olli. Weil, und dazu finde ich auch noch, die Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also das heißt, das kann ja der Patient manchmal gar nicht übersehen, was passiert dann in den Jahren da drauf. Ja, also das heißt, nicht nur das Technische, was der Olli gerade gesagt hat, also das ist überhaupt sinnvoll, das medizinisch durchzuführen. Das kann dieser Patient oder die Patientin das Implantat tragen, jetzt in dem Fall zum Beispiel. Oder nicht nur kann sie das für ein Jahr tragen, sondern kann sie das auch für 10 Jahre. Ja. Und ich glaube, das ist einfach vielen unserer Patientinnen gar nicht klar, wie sich dann sowas halt auch über die Lebenszeit dann verändern kann.
Ja, das ist ein spannender Punkt, vor allem, weil man eigentlich gar nicht darüber nachdenkt. Man hat ja im Kopf, das ist eine positive Veränderung, auf die sich die Patientin freut. Aber dass sie sich trotzdem psychisch damit auseinandersetzen muss, was es für sie bedeutet, daran denken, glaube ich, viele nicht. Deswegen sehr gut, dass ihr da auf jeden Fall drauf eingeht. Wenn wir jetzt mal annehmen, das Beratungsgespräch ist getan und die Patientin hat sich für die Operation entschieden. Was passiert dann als nächstes? Und vor allem, wann werden die Implantate ausgewählt? Passiert das schon beim Beratungsgespräch oder dann beim Vorgespräch?
Ja, also ich meine, wir machen das ja seit Jahren. Ja, also das heißt, wir haben natürlich, wenn ich so eine Brust sehe, dann habe ich schon im Kopf eigentlich eine Idee, was da ganz gut passen könnte. Ja, das eine, im Beratungsgespräch wird das machen wir bei reinen Brustvergrößerungen relativ häufig, wir nehmen da eine Simulationshilfe, also wir haben so ein 3D-Programm. Ja, mit diesem Programm machen wir so 3 Bilder von der Patientin, messen die ein paar Faktoren ab und dann kann ein 3D-Modell, was relativ realitätsnah ist, simuliert werden. Wichtig ist mir da immer, das ist keine Versprechung, dass das so mal aussehen wird, sondern das ist eher so eine Art Kommunikationshilfe zwischen mir und der Patientin. Ja. Und es hilft so ein bisschen zu verstehen, naja, nehme ich jetzt ein rundes Implantat, ein anatomisches, was passiert, wenn ich unter den Muskel gehe, wenn ich eher unter die Faszie oder sogar auf den Muskel gehe. Das zu verstehen als Patientin, weil hier geht es nicht nur um Größe, hier geht es um Form, hier geht es um Übergang, Dekolleté im Prinzip zur Brustwarze, hier geht es um den unteren Pol. Und da ist einfach unser Verständnis von Ästhetik, ist von jeder Patientin zu Patientin komplett unterschiedlich. Ja. Und natürlich haben wir auch eine persönliche individuelle Handschrift. Ja. Das heißt, wir haben so einen gewissen Stil, wie wir, sage ich mal, bestimmte OPs durchführen. Und dann wird natürlich gerade im Beratungsgespräch das schon so ein bisschen festgelegt. Und dann aber diese definitive Festlegung der Implantate findet dann bei einem Operationsvorbereitungsgespräch statt. Und da wird die Patientin dann nochmal komplett ausgemessen. Das heißt, das Ganze läuft nicht auch nur so Pi mal Daumen oder so, sondern das folgt sehr klaren wissenschaftlichen und auch durch vielen Studien nachgewiesenen Kriterien, wo wir verschiedenste Parameter der Brust ausmessen und dann gucken, welches Implantat matcht am besten im Prinzip zu den Proportionen, die die Brust mitbringt und zu dem, was die Patientin sich vorstellt.
Was gibt es denn für verschiedene Arten von Implantaten?
Oh, also viele. Ja. Also Implantate, wo fangen wir an? Also es gibt erstmal verschiedene Oberflächen. Die Oberflächen sind meistens aus Silikon, die können rau sein, die können glatt oder die können auch so mikrotexturiert, also so leicht rau sein. Es gibt aber auch Oberflächen, die Polyurethan, also so ein Schaummaterial mit drauf haben, was eine bessere Integration ins Gewebe dann ermöglicht. Dann die Füllung der Implantate. In Europa werden hauptsächlich Silikonimplantate benutzt, bei den Amerikanern ein bisschen häufiger Wasserimplantate oder NaCl, also isotonische Kochsalzlösung-Implantate, die aber eher haptisch jetzt nicht ganz so natürlich sind. Das Silikon ist da schon im Vorteil. Ja. Und dann natürlich noch die Implantatformen. Ja. Also da gibt es jetzt, wie gerade schon erwähnt, die eher runden Implantate. Und dann gibt es so anatomische Implantate, die tropfenförmig sind und eher so ein bisschen natürlicheres Brust, generieren. Dann gibt es auch noch so, sage ich mal, verschiedene Implantate, die je nach Position, also wie sie liegen, verschiedene Formen annehmen. Also die eher im Liegen rund sind und wenn man dann aufsteht, eher anatomisch werden. Also da gibt es verschiedenste Varianten. Und ja, das wären jetzt mal so die groben. Wenn man da jetzt, also ich könnte einen ganzen Studienvortrag über eine Stunde halten wahrscheinlich, wenn ich das alles wirklich jetzt runterbrechen würde. Ich habe mir mal ausgerechnet, wenn ich auch die Zugangswege nehme, die verschiedenen, ja, und die ganzen Implantatformen und die Oberflächen, dann kann ich auf fast 12.000 verschiedene Weise eine Brustvergrößerung durchführen.
Wirklich so viel?
Also es ist extrem komplex und dann, da sieht man dann auch, dass das nicht halt einfach nur so eine OP ist, die man mal kurz am Wochenende lernt, sondern das ist ein Weg, das ist eine Reise, die viele, viele Jahre dauert, ja, bis man da dann fit ist und auch wirklich ja, weiß, was man tut. Ja.
Ist denn jede Patientin für jedes Implantat geeignet oder schließen die sich da auch aus?
Da gibt es ein paar Parameter, also zum Beispiel Brustbasis, also die Breite der Brust ist ein ganz wichtiger Parameter und das Implantat sollte nie die Breite der Brustbasis sprengen. Das bedeutet, der Footprint der Brust gibt relativ viel vor, also da, wo die Brust am Körper rauskommt. Und wenn ich jetzt, wenn man sich vorstellt, wenn die Basis eher schmal wäre und ich nehme ein sehr großes Implantat, dann sieht das eher wie so ein Euter aus, also wie so eine Wasserbombe, sage ich mal. Also schmale Basis, breites Implantat, das machen wir nie. Also wir versuchen immer, mit der Breite der Basis unter der Breite der Brust zu bleiben, um einfach eine natürliche Form zu kriegen, die dann auch nicht operiert aussieht. Weil unser Credo ist grundsätzlich, dass wir, so heißt ja auch der Podcast, ja, natürlich bleiben. Ja. Und das ist auch das, wie wir operieren wollen, weil wir mögen das auch nicht, Ergebnisse oder Operationen durchzuführen, wo man dann einfach sieht, dass wir Hand angelegt haben. Das machen wir auch nicht eigentlich.
Oliver, was sind denn jetzt so allgemeine Infos, die vielleicht für die HörerInnen noch interessant wären, die meistens gelten für so eine Brustvergrößerung, also von Behandlungsdauer bis zur Nachbehandlung?
Ja, so eine Brustvergrößerung dauert zwischen 60 und 90 Minuten. Wir machen die in Vollnarkose, auch üblicherweise einen Tag stationär, kann aber auch ambulant gemacht werden. Also es hängt so ein bisschen von der Lage der Implantate ab und auch von der Patientin, wie sie ihren Wunsch hat. Also beides möglich. So nach 2 bis 5 Tagen ist man dann wieder gesellschaftsfähig, hängt wirklich davon ab, was man vorhat. Sport sollte 6 Wochen nicht getrieben werden. So 1 bis 2 Wochen Arbeitsunfähigkeit, da muss man Urlaub nehmen, aber es hängt wirklich davon ab, welchen Beruf man macht, welchen Job. Und dann so besondere Sachen, zum Beispiel, dass wir schon Wert drauf legen, dass man 2 Wochen lang nicht groß körperlich was macht, also jetzt abgesehen vom Sport, zum Beispiel die Arme nicht über die 90 Grad, konsequent den BH und oft auch einen Stuttgarter Brustgurt noch trägt bis zur 6. Woche. Und Philipp, fällt dir noch was ein?
Nö, eigentlich nicht einfach. Also man muss sagen, relativ die Nachbehandlung wird immer einfacher in den letzten Jahren, weil wir einfach gelernt haben, unsere Techniken noch zu verfeinern. Früher war es noch so, als ich erinnere mich an meine erste Brustvergrößerung, die ich so vor 10 Jahren operiert habe. Die Patientin hat, glaube ich, 2 Wochen keine Türklinke aufgekriegt. Ja. Die hat Drainagen drin gehabt, die lag 4 Tage stationär.
Und heute gibt es keine Drainagen bei euch mehr, gell?
Also bei uns. Ja. Es gibt sehr viele Kollegen, die immer noch Drainagen benutzen, ja, aber wir haben einfach mittlerweile die Technik so mikrochirurgisch verfeinert, dass wir eigentlich in 99,9% unserer Fälle auf, also ich habe das ganze letzten 2 Jahre keine Drainage mehr bei einer Brustvergrößerung eingelegt, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, also kommt selten vor. Ja, und dann haben, was ich damit sagen will, ist einfach, unsere Techniken haben sich so verfeinert, dass die Patienten einfach immer weniger Beschwerden auch danach haben. Ich habe teilweise, also was der Olli gesagt hat, stimmt natürlich alles, aber ich habe auch Patienten, die haben am ersten Tag nur das Ziehen von einem leichten Muskelkater, können sich fast frei bewegen, haben eigentlich keine Einschränkungen, ja, kommen mit wenigen Ibuprofen-Tabletten durch den Eingriff durch. Das ist auch häufig der Fall. Ja, also es kann auch viel entspannter laufen, sage ich mal ganz ehrlich. Ja.
Genau, wir haben da so einen 14-Punkte-Plan, aber ich denke, da kommt der Philipp nachher nochmal.
Genau, da kommen wir nochmal zu sprechen. Ich finde jetzt 60 bis 90 Minuten, das klingt so wenig. Also das beschränkt sich dann nur auf Vergrößerung mit Implantaten. Das heißt, wenn da jetzt eine Straffung dazu kommt oder mit Eigenfett, da muss ja dann abgesaugt werden. Da sind wir dann wieder bei wie 4 Stunden?
Bis zu 4 Stunden auch mal, also in ganz komplexen Fällen auch mal noch ein bisschen länger. Genau, diese 60 bis 90 Minuten sind die reine Brustvergrößerung, also Implantateinbringung. Wobei das ist jetzt nicht einfach nur Schnitt reinschieben gut ist, sondern da kommen schon noch gewisse Maßnahmen, zum Beispiel setzt man die Patientin immer im OP auf, guckt, wie sieht es aus im Sitzen. Man hat Probeimplantate, man macht eine wirklich akribische Fixierung der Unterbrustfalte, dass das Implantat auch da sitzt, wo es dann in der OP auch hingesetzt wurde und da auch bleibt und so weiter. Es sind viele Arbeitsschritte, die aufeinander folgen, die bei uns extrem standardisiert sind.
Wo man auch mal sagen kann, falls euch das näher interessiert und ihr euch das mal angucken wollt, könnt ihr gerne auch auf die Instagram-Kanäle der beiden gehen. Die Namen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Da haben wir nämlich auch mal Schritt für Schritt solche Brustvergrößerungen mit Implantaten mitverfolgt, soweit wie es natürlich geht. Jetzt meintest du, man wäre 1-2 Wochen arbeitsunfähig und muss sich Urlaub nehmen. Jetzt hatten wir jetzt in den letzten Folgen schon sehr oft das Thema der Krankenkasse. Es gibt ja keinen Fall, wo man sich jetzt von der Krankenkasse eine Brustvergrößerung zahlen lassen
könnte,
oder?
Das stimmt nicht. Das stimmt. Also ich habe in meiner Karriere schon 3 Brustvergrößerungen gemacht, wo die Krankenkasse es übernommen hat.
Und was waren das für Fälle?
Das sind Fälle, wo es ein Fall war eine Anisomastie, also die hatte im Prinzip keine Brust. Mhm. Ja, und das war dann auch mit unserem Programm, konnten wir das nachweisen. Das waren, glaube ich, gerade mal 60 Milliliter pro Seite. Und das haben wir dann bei der Krankenkasse eingereicht und dann hat die Krankenkasse das auch übernommen. 2 weitere Fälle, die tubuläre Brüste hatten, also das ist eine Art Fehlbildung, das ist so eine Art Schlauchbrust, die sich dann bildet mit einem sehr, sage ich mal, ausgeprägten Mamillenareolenkomplex und einem fehlenden unteren Pol. Und in den Fällen hat teilweise die Krankenkasse das auch schon übernommen. Also das gibt es schon im seltenen Fall. Aber deine Krankmeldung, das war ja die Frage,
ja, genau.
Die gebe ich, sorry, da habe ich unterbrochen. Also es ist so.
Nee, wobei ich hätte das jetzt nicht gedacht mit der, mit der Krankenkasse, wobei ich ja auch dem Letzten dabei war, wo ihr eine medizinische Indikation hattet bei einer Brustvergrößerung. War das dann auch mit dem unteren Pol?
Das weiß ich jetzt nicht, bei welcher OP-Phase dabei war das bei
dir, glaube ich. Oder möglicherweise auch eine starke Asymmetrie. Das ist nämlich auch noch häufiger eine medizinische Indikation. Also wenn eine Brust richtig groß ist und die andere ist einfach unterentwickelt und klein, dann so eine Angleichung ist teilweise auch eine medizinische Indikation.
Und das ist dann aber ja eigentlich nicht mit Schmerzen verbunden häufig, oder doch?
Wie jetzt davor, meinst du?
Also jetzt eine asymmetrische Brust
nicht? Nein, natürlich nicht. Also
und,
die Patientin hat einfach nur unterschiedlich große Brüste.
Und der fehlende untere Pol?
Das ist jetzt das ist halt die Spezialität der tubulären Brust. Also das ist einfach so, dass die einen ausgebildeten oberen Pol hat, einen relativ prolabierenden Mamillen-Orion-Komplex. Also die Brustwarze und der Vorhof, die rutschen so nach vorne und werden so nach vorne gedrückt. Und der untere Pol, also da wo sich der Bauch, sage ich mal, von der Unterbrustfalte dann bis zum Nippel bildet, der fehlt im Prinzip so. Und der ist einfach fast eigentlich, der normalerweise ja so konvex eher ist, ist dann eigentlich fast eher konkav. Genau, und in diesen Fällen, also jetzt zurück zu deiner initialen Frage mit der Krankmeldung, natürlich gibt es für eine ästhetische Brustvergrößerung keine Krankmeldung.
Ja.
Das ist ja auch ein Eingriff, den muss man selber zahlen, da muss man Urlaub nehmen. Aber wenn jetzt die Krankenkasse den Eingriff natürlich bezahlt und wir eine medizinische Indikation haben, dann ist es natürlich so, dann kriegen die auch eine Krankmeldung.
Ich habe auf eurer Webseite gesehen, dass ihr einen Brustkonfigurator anbietet. Ist es das, was du vorher angesprochen hast, mit dem ihr im Beratungsgespräch arbeitet?
Nein. Also der Brustkonfigurator ist einfach ein Online-Tool auf unserer Homepage, wo die Patienten die Möglichkeit haben, über ein paar Fragen, die ihnen gestellt werden, schon so ein bisschen rauszuahnen, wo denn die Reise hingehen könnte, damit die ihr Ergebnis bekommen. Also Frage im Prinzip, welche Körbchengröße soll erreicht werden, weil kleinere, also Veränderungen der Körbchengröße können zum Beispiel mit Eigenfett realisiert werden. Und dann kann die Patientin zum Beispiel eingeben, also ich habe ein A, ich will ein B haben, ich habe eine straffe Brust, die ist nicht hängend, also fällt schon mal die Straffung weg. Und so kriegt die Patientin sich durch mehrere Fragen durch und kriegt von uns dann eine E-Mail-Antwort, was für eine Technik dann möglicherweise nötig ist, um dahin zu kommen, wo sie hin will.
Das ist ja auch eine gute Vorbereitung für euch dann schon mal,
genau,
oder?
Genau, also es hilft einfach auch den Patientinnen so ein bisschen das Pricing abzuschätzen, naja, oder auch natürlich, was muss gemacht werden, ja, und erleichtert dann vielleicht auch ein bisschen die Entscheidung, vielleicht dann doch den Schritt zum Beratungsgespräch zu gehen.
Zusätzlich dazu, was sollte die Patientin für eine optimale Vorbereitung noch mitbringen? Also was euch als Ärzte dann auch weiterhilft dann im Beratungsgespräch, Oliver?
Also zunächst mal, vor jeder Brustoperation ist es immer beruhigend und hilfreich, wenn nochmal ein Check beim Frauenarzt, bei der Gynäkologin und Gynäkologe war. Einfach um Überraschungen zu vermeiden. Es gibt manchmal auch Fibrome oder andere gut oder auch hoffentlich nie, aber bösartige Gebilde, die davor abgeklärt werden sollten. Es ist ein planbarer Eingriff, das heißt, da ist genügend Zeit, um sowas abzuchecken. Dann sollte eine Laborentnahme erfolgen, die so ein paar Basisparameter beinhaltet, wie kleines Blutbild, Gerinnungswerte und Ähnliches. das Thema Rauchen ist immer so ein großer Faktor. Der ist jetzt bei der reinen Brustvergrößerung vielleicht nicht ganz so streng zu sehen, aber insgesamt ist immer der Outcome von Operationen bei Raucherinnen statistisch signifikant schlechter als jetzt bei Nichtraucherinnen. Das Thema Finanzierung ist auch noch anzusprechen. Wenn einfach nicht die nötige Liquidität da ist, um so eine Operation zu bezahlen, dann gibt es auch zum Beispiel Finanzierungsmöglichkeiten, jetzt nicht direkt bei uns, sondern über Fremdanbieter, die sich im plastisch-ästhetischen Bereich spezialisiert haben, um da einfach ja eine Bezahlung zu garantieren, um da auch entspannt in die Operation gehen zu können.
Da kann man sicher noch dazu nehmen, dass ich denke, es macht auch Sinn, dass die Patientinnen selber sich einfach, also das überprüfe ich zumindest immer ganz ausgeprägt nochmal, dass die Patienten sich ausreichend auseinandergesetzt haben, was für eine Konsequenz dieser Eingriff eigentlich für sie bedeutet.
Genau, ja. Da wollte ich jetzt auch noch nachfragen. Also man muss ja schon davon ausgehen, dass man in ein paar Jahren, 10 oder 15 Jahren, eventuell nochmal operiert werden muss, oder?
Ja, nicht immer. Also wir schaffen das schon mit unseren Techniken, das Ganze so langlebig wie möglich mittlerweile zu machen. Die Implantate haben mittlerweile eine Garantie von fast 25 oder lebenslang eigentlich. Also das heißt, die muss man per se eigentlich nicht mehr austauschen, wobei das in meinen Augen ja eher so ein Marketing-Gag ist, weil man muss ganz ehrlich sagen, also das Implantat mag dann möglicherweise noch an der richtigen Stelle sein, aber nach 25 Jahren hat sich, wie jeder, der schon mal ein paar Jahre auf dieser Welt war, verändert sich unser Gewebe und dann sieht das Ganze nicht mehr so aus und dass dann irgendwas nochmal im Nachgang getan werden muss, ist eigentlich fast gesetzt. Also ich sage meinen Patienten immer, ist ihnen klar, dass wenn sie diesen Schritt jetzt in ihren jungen Jahren gehen, dass sie statistisch, sage ich mal, 1,5 bis 2-fach noch operiert werden in ihrem Leben. Also ich sage mal, in 20 Jahren, wenn jetzt eine 20-Jährige sich entscheidet, dann wird sie mit 40 vielleicht einen Wechsel haben und dann möglicherweise mit 60 noch eine Entfernung oder eine Straffung. Und das muss man schon auch den Patientinnen sehr klar machen, dass das schon auch ein paar Konsequenzen hat, wenn sie sich zu diesem Eingriff entscheiden. Und das prüfe ich schon immer auch sehr, sehr dezidiert ab, um mir sicher zu sein, dass das jetzt nicht eine einfache, schnelle Entscheidung ist. Also für mich ist auch eine wichtige Frage, wie lange beschäftigen sie sich schon mit dem Thema? Und wenn die mir sagt, naja, so seit 2 Monaten, dann werde ich schon ein bisschen unruhig immer, muss ich sagen. Ja. Und wenn ich dann aber sehe, ja, also seit 10 Jahren und ich war schon bei 2 Gesprächen bei anderen, dann weiß ich, okay, das ist ein wohlgereifter Entschluss. Die hat sich das überlegt. Das ist jetzt nicht eine Jux- und Dollerei-Entscheidung. Und das ist für mich immer so ganz wichtig, dass da auch eine gute Vorbereitung psychischer oder auch mentaler Art stattgefunden hat.
Zusätzlich zu dem Hinweis, dass man sich wahrscheinlich noch anderen oder erneuten Operationen unterziehen muss. Was für andere Risiken müsst ihr den Patientinnen vorher nennen? Über welche müsst ihr sie aufklären?
Also per se ist es ein ästhetischer Eingriff und der Gesetzgeber gibt vor, dass bei ästhetischen Eingriffen oder auch Maßnahmen ja der Patient über jedes noch so kleine, auch nur in irgendeiner Form auftretende Risiko aufgeklärt wird. Das heißt, unser Auftrag hier ist nochmal viel größer als in der, sage ich mal jetzt, gesetzlichen Medizin, ja, wo es medizinische Indikationen gibt und nicht ästhetische, wo die Aufklärungspflicht jetzt nicht so weit gefasst wird, aber bei uns, wir müssen wirklich über jegliche Sache, die in irgendeiner Form auch nur stattfinden kann, müssen wir aufklären. Das heißt, unsere Aufklärungsgespräche haben auch schon einen gewissen zeitlichen Horizont. Also es kann wirklich sein, dass ich 15 Minuten nur über die Aufklärung mit meiner Patientin spreche. Und da werden Themen wie Infektion, Blutung, Hämatome, Entzündungen, Bildung von Narbengewebe, auswechselnde Implantate, Rotation der Implantate, Ruptur der Implantate, Kapselfibrose, all dies wird angesprochen. Wobei ich auch immer dazu sage, dass wir alles, was wissenschaftlich bewiesen ist und was in irgendeiner Form zuträglich ist, anwenden in unserer Klinik, damit diese Risiken nicht stattfinden.
Ja.
Und deswegen kann ich auch sagen, sind in unseren Händen diese Risiken sehr gering. Also ich habe in meiner, also über meine eigene Statistik, ich führe eine Statistik zur Kapselfibrose und die liegt unter 0,2%. Also das ist extrem niedrig. Normalerweise geht man von 5-10% aus innerhalb von 10 Jahren. Ja, und das ist bei uns doch sehr, sehr niedrig. Auch sonstige Komplikationen, muss ich sagen, sind wir weit unter den Komplikationen, die man sonst in der Literatur der Wissenschaftlichen liest.
Könntest du uns vielleicht noch ein bisschen näher über die Kapselfibrose aufklären, weil ich wirklich jetzt schon öfter gelesen habe, dass das mit die größte Angst von Patientinnen ist.
Ist auch berechtigt, ja, weil die Kapselfibrose ist per se auf Langzeit gesehen das höchste Risiko, was eine Patientin eingeht, wenn sie sich zu einer Brustvergrößerung entscheidet. Vielleicht komme ich danach auch noch mal kurz dazu, aber wir tun sehr viele Maßnahmen ergreifen, damit das nicht stattfindet. Und es ist grundsätzlich so, ein Fremdkörper wird in jedem menschlichen Körper erstmal von einer feinen Membran umschlossen. Also wenn ich jetzt einen Herzschrittmacher bekomme oder ein Hüftgelenk, passiert das gleich. Das heißt, es bildet sich eine dünne Schicht, weil der Körper erkennt, das gehört nicht zu mir und das will er abgrenzen. Und jetzt gibt es verschiedene Prozesse. Wir wissen mittlerweile sehr genau wissenschaftlich, warum. Und gibt es Prozesse, die diese Kapsel bei einem Brustimplantat dazu antreiben, sich im Verlauf von Jahren zu verdicken, zusammenzuziehen und das Implantat unter Kompression zu verformen. Und was dann auch dazu führt, dass das Ganze sehr, sehr fest wird und dann auch schmerzhaft wird. Was dann sogar auch funktionell, wie gesagt, problematisch werden kann. Und die Kapselfibrose ist leider ein Risiko, was wir, egal was wir machen, das nicht komplett ausmerzen können. Also ein Restrisiko bleibt leider immer. Aber das ist mittlerweile, wenn man das auf hohem Niveau betreibt, sehr gering.
Ja, und du hast ja schon die Zahl genannt, also bei euch bis jetzt nicht so oft.
Sehr niedrig.
Also wir werden es auch ein bisschen einfacher haben. Ab 2024, dieses Jahr, in ein paar Monaten, startet das erste und erstmalig das Implantateregister in Deutschland. Da werden Daten, wie sie schon in vielen anderen Ländern der Welt seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten gesammelt werden, auch in Deutschland endlich gesammelt. Und dann wissen wir ein bisschen mehr und hoffen, dass wir dann auch daraus Maßnahmen ableiten können, gerade zu Themen Kapselfibrose, Komplikationen und so weiter. Das wird nicht nur die Brustimplantate betreffen, sondern auch Prothesen und Ähnliches.
Ja, das ist super wichtig, weil meine Oliver und ich, wir sind einfach Ärzte, die jede ihrer fachlichen Entscheidungen einfach auf wissenschaftlichen Datenlagen einfach basieren will. Und das ist leider so ein bisschen was ein bisschen traurig ist an der ästhetischen Medizin und was uns auch beide in den letzten Jahren so ein bisschen, ich sag mal, genervt hat, ja, dass es einfach wenig wissenschaftliche Daten oder Valenzen gibt einfach, ja, die zu unseren Handlungen oder Handlungsanweisungen geben. Und das ändert sich zum Glück jetzt aktuell, ja, weil jetzt so in den letzten 10 Jahren, sage ich mal, ist echt sehr viel passiert, ja, und da entwickelt sich die ästhetische Medizin rasend weiter. Und deswegen, also das ist auch das Spannende in unserem Fachgebiet, ich operiere die Brustvergrößerung nicht mehr so, wie ich es vor 3 Jahren gemacht habe. Ich tue jedes Jahr, kommt meistens ein kleiner Aspekt vielleicht noch dazu, wobei jetzt gerade ist es ein bisschen langsamer geworden, aber so vor 5 Jahren gab es eine unglaubliche Dynamik da in der Entwicklung.
Das war Teil 1 der Folge Die sind doch gemacht. Alles rund um Brustvergrößerungen aus dem Podcast Natürlich ist natürlich schöner von mir, Selin Falter, hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle.
Micro Europa.
Sounds. International. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Modern.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Bevor es mit dem zweiten Teil der Folge weitergeht, hören wir Formula von Labyrinth. Von Labyrinth, hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Hi, mein Name ist Celine und das heutige Thema der Sendung ist die ästhetische Behandlung der Brustvergrößerung. Im ersten Teil der Folge haben mir die beiden Chirurgen Dr. Philipp Braun und Dr. Oliver Lotter unter anderem erzählt, welche Faktoren gegen die Möglichkeit einer Brustvergrößerung sprechen. Im folgenden letzten Teil der Folge geht es um den spezifischen Ablauf am OP-Tag. Jetzt in Teil 2 von Folge 5, die sind doch gemacht. Alles rund um Brustvergrößerungen.
Genau, also die Patientin checkt bei uns ein, meistens im Zimmer, stationär. Ich komme dann früh morgens, erste Patientin zur Anzeichnung ins Zimmer. Dann wird mit einem Stift zunächst mal die Mittellinie gezeichnet. Dann wird dann werden die anvisierten Daten des Implantates, also man hat ja schon eine ganz klare Idee, welche Größe, welche Form und so weiter. Der Philipp hat vorher die vielen 12.000 Möglichkeiten. Also da wurde dann schon ein Favorit festgelegt. Und diese Daten werden dann übertragen auf die Brust, weil später liegt die Patientin ja und da kann man nicht mehr richtig gut entscheiden, wenn sich die Unterbrustfalte verschoben hat durch das Liegen. Das heißt, wichtig, Patientin steht vor einem. Ich nehme da auch noch sehr gerne eine Hilfs-App dazu, die mich unterstützt, um einfach die richtigen Daten auch nochmal zu haben. Und ja, dann kommt der Narkosearzt, legt noch eine kleine Nadel und dann geht es auch schon in OP. Wir haben so kurze Wege, dass die Patientin dann auch von uns in den OP begleitet wird. Und ja, tollen OP-Tisch, der ist zunächst mal ein Stuhl, der wird dann umfunktioniert über Fußschalter zu einem OP-Tisch, zu einer Liege und dann geht's los.
Ja, und wir achten da auch super auf den Komfort der Patientin. Also da gibt es eine Wärmedecke und im OP-Tisch. Wir haben warme Tücher. Mhm. Wir lassen manchmal auch ein bisschen Musik, was sich die Patientin wünscht, im Prinzip laufen zum Einschlafen. Ja, oft haben wir auch eine Schwester, die es extra zum Händchen halten im Prinzip. Oder der Chirurg, wenn wir Zeit haben, machen wir das auch gerne. Ja. Und ja, und dann beginnt die Narkose. Ja, und dann machen wir das mit einer Narkose, die auch zu sehr wenig Nebenwirkungen führt. Also das heißt, Narkosekomplikationen sind auch super selten bei uns. Ja, und dann ja, schläft die Patientin ganz ruhig ein und dann wird erstmal nochmal geguckt, dass die Markierungen soweit stimmen. Ja, und dann setzen wir, das ist auch was Spezielles, einen speziellen Schmerzblock. Das heißt, wir spritzen ein Schmerzmittel ein, sodass die Narkose auch Tiefe sehr gering sein kann und auch die Patientin nach der OP eigentlich nahezu keine Schmerzen hat. Also die Patientin wachen oft auf bei uns und fragen, ist schon vorbei, ja, und können gar nicht glauben, dass der Eindruck schon rum ist. Und ja, und wenn wir diese Schmerzspritze dann da gegeben haben, dann wird abgedeckt. Das heißt, es wird erstmal steril abgewaschen. Und ja, und wie geht's dann nochmal weiter, Olli? Dann,
du sagst,
dann geht's
ja
schon alles. Los. Ja, ist mein Thema, ja, ich liebe es. Muss zurück, ist mein Ding. Aber nee, dann, was machen wir dann weiter? Dann machen wir einen Schnitt, gell? Dann gehen wir in die Haut, machen mit dem Skalpell einen kleinen, feinen Schnitt durch die Haut, gehen dann mit einem Monopolaren, das ist ein Stromskalpell, muss man sich vorstellen, gehen wir ganz fein durch die Unterhaut ein und dann kommt es immer darauf an, in welche Lage wir gehen. Weiß nicht, willst du weiter erzählen, Oliver?
Ja, das ist dann praktisch so wie ein Videospiel. Mhm. Ja, ja. Man hat so einen kleinen, also wir haben zunächst mal eine Lampe auf, eine Stirnlampe, mit der können wir schön in das kleine Loch reinleuchten.
Mhm. Und es ist auch wirklich so, dass ihr ein kleines Löchlein reinschneidet.
Also wenn wir anzeichnen, dann sind wir bei circa 3,5 bis 4,5 Zentimetern ungefähr.
Ja, deutlich drunter manchmal auch, also manchmal auch 2,5.
Aber ja. Gut, hängt vom Implantat ab, so die normale Größe. Der Dr. Braun hat nochmal ein besonderes Auge.
Na, ich liebe die Minimal Scar Technik. Das ist einfach eine Technik, wo man sehr kleine Schnitte nimmt, die dann auch fast nicht mehr sichtbar sind. Ja,
genau, darauf wäre ich jetzt auch zu sprechen gekommen. Das ist quasi eine Methode von, nicht von euch speziell, aber die ihr verwendet, um euer Ziel zu verfolgen, dass man so minimal wie möglich sieht, dass die Patientin operiert wurde, indem man eben die Narbe so minimal wie möglich hält, richtig? Ja. Und das ist die Minimal Scar.
Genau, ja, also dass man einfach durch verschiedene Techniken, das liegt daran, der Oliver und ich haben uns da am Anfang sehr viel informiert, was für Instrumente kann man auch besorgen, die es ermöglichen, über so einen kleinen Zugang zu operieren, weil es gibt nicht so viel technisches Material, was da angeboten wird auf dem Markt. Da muss man uns ein bisschen durchsuchen. Und wir haben da wirklich einen ganz kleinen Haken, mit dem wird im Prinzip das Gewebe nach oben gehalten. Wir haben diese Stirnleuchte, wir haben dann einen ganz kleinen Blick im Prinzip ins Gewebe und haben auch einen Rauchsauger so gesehen, dass wenn wir da innen mit diesem Stromskalpell operieren, uns der Rauch, der dann entsteht, nicht die Sicht nimmt. Ja, das heißt, das wird so gesehen durchlüftet, ja, mit so einem kleinen Sauger. Und ja, und dann tun wir ganz fein, Faser für Faser, vorsichtig im Prinzip das Brustgewebe ganz dezent durchtrennen im unteren Anteil und gehen dann meistens unter den Brustmuskel oder unter die Brustmuskelfaszie. Und die präparieren wir ganz schonend ab, eigentlich immer unter Sicht, sodass es eigentlich auch fast nicht blutet. Also so eine OP ist wirklich fast blutarm. Also da,
allgemein in der plastischen Chirurgie, also
das ist wirklich
gell?
Auch schön an unserem Fach. Das sind sehr ästhetische Operationen. Wir machen das auch mit aller nötigen Ruhe. Und da geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern das ist ja das Tolle auch in unserem Fach. Hier geht es ums Ergebnis. Ja. Und ja, und dann wird das, die Tasche präpariert. Ja, und dann wird die Tasche, das Implantat oder erstmal ein Probeimplantat eingesetzt. Das ist das, was der Oliver vorher auch gesagt hat, dass wir mit diesen Probeimplantaten arbeiten. Und wenn wir die dann eingebracht haben, dann zurück zu dem schönen OP-Tisch vom Oliver, setzen wir die Patientin auf und gucken uns das dann an, wie sieht das aus. Und dann, wenn wir entscheiden, dass das soweit passt und auch mit der Idee der Patientin vereinbar ist, dann legen wir die Patientin wieder zurück und dann werden erst die definitiven Implantate aufgemacht, so gesehen, richtig? Und dann folgt die Einbringung mit einer Einführhilfe.
Genau, bevor du das jetzt vorwegnimmst. Ja. Ihr habt ja jetzt vorher erklärt, Größe, Art des Implantats und alles im Vorgespräch festgelegt. Mhm. Ihr habt ja eine spezielle Technik, um das Implantat einzusetzen. Sagt man einsetzen oder einführen, Oliver?
Ich denke, da kannst du beides sagen. Also das Implantat wird eingeführt, eingesetzt, eingebracht. Genau. Was der Philipp schon gesagt hat, das ist eine Tüte oder ich sage immer wie eine Spritzgusstüte beim Kuchenbacken, ja, um oben die Sahnetörtchen zu machen und ein steril verpacktes Device, das auf die Größe des Implantates zurechtgeschnitten wird, dass es vorne durchpasst und das hat innen drin so eine Gel-Oberfläche, mit der dann wirklich das Implantat ohne einen großen Schnitt zu machen in die präparierte Tasche reinflutscht. Und somit kann ich vermeiden, nachdem ich auch meine Handschuhe schon gewechselt habe, dass ich das Implantat überhaupt noch richtig anfassen muss und vermindere da natürlich dann auch das Risiko für eine Kapselfibrose durch eine Reduktion des Biofilms. Da denke ich, sagt der Philipp nachher noch mal ein bisschen mehr hinsichtlich des 14-Punkte-Plans.
Das heißt, das ist eine Technik, die ihr anwendet, um so eine Kapselfibrose weitestgehend zu verhindern, weil einfach viel weniger Bakterien dann auch in die Brust gelangen mit dem Implantat, oder?
Genau, das ist ein kleines Puzzleteilchen von dem gesamten Konzept, um da die Infektionsraten und die Kapselfibrose zu vermindern.
Das sieht man übrigens auch in dem Video, das wir auf Instagram in den Highlights haben. Also guckt da gerne rein. Genau. Ich habe es auf der Website auch schon gesehen und übrigens könnt ihr euch die Website ruhig auch mal angucken. Ist so lohnenswert. Ihr habt da alle Infos, die wir jetzt auch besprechen, auf einmal und es ist wirklich sehr ästhetisch, wie ihr eure Website da dargestellt habt. Lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen. Aber hier steht eben auch etwas von dem 14-Punkte-Plan. Ja. Kannst du den mal näher erläutern, Philipp?
Ja, also der 14-Punkte-Plan ist jetzt ein mehrfach publizierter Plan, wo viele einfach, wissenschaftliche Erkenntnisse zusammengefasst wurden. Das sind einfach ganz viele Punkte. Ich spreche mal ein paar vielleicht an. Also das eine ist, eine Antibiotika-Prophylaxe durchzuführen. Dann das, was wir gerade angesprochen haben, diese Risiko- oder kleine Schnittführung, also was wir auch Minimal-Scar-Technik nennen, also dass der Schnitt nicht zu groß ist. Ja. Dann die Verwendung eines Brustwarzenschutzes. Das heißt, die ganze Operation hat die Patientin eine Abdeckung auf der Brustwarze, weil die Brustwarze, habe ich ja vorher vielleicht auch mal kurz angesprochen, ist per se nicht keimfrei, weil wir haben drunter die Milchdrüse und die Milchdrüse, da sind Lactobacillen drin, die sind so gesehen ein kleines Infektionsrisiko und diese Abdeckung tut dann im Prinzip eine Kontamination des Operationsgebietes, verhindern. Dann ein weiterer Aspekt ist halt diese schonende Gewebedurchtrennung, was ich vorher auch schon erzählt habe. Also von meinem ersten Lehrer habe ich gesehen, wie der eine Brust vergrößert hat. Das hat er relativ grob gemacht. Er hat dann einfach mit den Fingern, da diese Tasche kurz, aufgedrückt. Und wenn es dann ein bisschen geblutet hat, hat er einfach eine Drainage reingelegt. Das machen wir mittlerweile ganz anders. Jede Faser, die ich durchtrenne, gucke ich mir genau an, tue die ganz vorsichtig mit diesem Stromskalpell durchtrennen. Und ein weiterer Aspekt ist dann diese sorgfältige Blutstillung auch. Also, dass man so sauber blutstillt, dass es nicht zu einem Hämatom kommt und man auch keine Drainage braucht. Also dieses Nichtverwenden von Drainagen gehört auch in den 14-Punkte-Plan. Dann auch das Vermeiden von Durchtrennen von Brustdrüsengewebe, also dass ich den Zugang in der Unterbrustfalte eher wähle, weil wenn ich über die Brustwarze gehe, muss ich per se durch die Brustdrüse durch, die halt, wie gerade schon benannt, kontaminiert ist. Auch der Zugang über die Achsel ist nicht so ein guter. Der führt nämlich auch häufiger zu Infektionen. Und dann natürlich auch die optimale Platzierung des Implantates in der Region, wo es nicht zu einer Kapselfibrose kommen kann. Und das ist so, dass die submuskuläre Technik einfach ein deutlich niedrigeres, also mit der subfaszialen Technik, die beiden sind so ähnlich, wenn man es unter die Brustdrüse legt, dann hat einfach die submuskuläre Platzierung einen deutlich niedrigeres Kapselfibrosenrisiko, auch ein deutlich niedrigeres Infektionsrisiko.
Und das ist auch eure favorisierte Art?
Absolut. Also wir halten uns streng an den 14-Punkte-Plan und machen alles genau so, wie es da vorgeschrieben wird und weichen eigentlich nur in Extremfällen mal ab. Das hat Adams publiziert. Ja, das ist ein sehr erfahrener Brustchirurg in den USA. Ja. Und ich könnte jetzt noch weitermachen. Also da kommen noch viele von Spülung der Kapsel, von Vermeidung zu Imputation, dann Wechseln der Handschuhe, was der Olli schon angesetzt hat, dann Minimierung der Zeit für das Einsetzen, Vermeiden von Drainagen, hatte ich schon gesagt. Ja, mehrschichtiger Wundverschluss. Wir waren ja gerade so noch, die Operation zu erklären. Ja, am Schluss, wenn dann das Implantat eingesetzt ist, dass man nicht nur eine Naht setzt, sondern mehrere. Wir machen das eigentlich drei bis manchmal sogar vierreich. Also das heißt, wir nähen so eine Art, nennt man so inneren BH, so im Volksmund, tun im Prinzip so Gewebe verschränken, damit das Implantat stabilisiert wird. Wir tun dann in der Tiefe das Fettgewebe noch stabilisieren, dann die Unterhaut und dann die Haut noch selbst. Ja. Was wir auch noch zusätzlich zum 14-Punkte-Plan anwenden, ist die Rapid Recovery-Technik. Das heißt, wir tun einfach viele Aspekte erwägen, dass es so schnell wie möglich zur Heilung dann auch kommt. Ja. Und da gehört diese Mikroscar-Technik mit rein. Also du siehst, das ist sehr technisch. Ja, das ist auch alles, wie gesagt, nicht unsere Idee oder so, sondern das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das ist einfach eine wissenschaftliche Empfehlung.
Ja. Jetzt sind wir am Ende der Operation angelangt. Die hat jetzt alles gut erklärt. Was muss jetzt die Patientin machen, um einen optimalen Heilungsprozess gewährleisten zu können, Oliver?
Also da gibt es ein paar grundlegende Maßnahmen, die jetzt nicht nur für die Brustvergrößerung wichtig sind, sondern auch für viele andere Operationen, Oberkörper hoch, Schmerzreduktion, Entzündungshemmung, abschwellende Maßnahmen. Da gibt es entsprechende Medikamente, größtenteils auch pflanzlicher oder natürlicher Art. Dann ist es wichtig, dass das Kompressionsmieder getragen wird, oft mit so einem Band oben drüber. Stuttgarter Brustgurt heißt das Ganze, um die Brust einfach wie in einem Käfig zu fassen und zu stabilisieren. Es sollte nicht auf dem Bauch geschlafen werden die erste Zeit. Die Arme sollten möglichst, auch wenn es möglich ist, und das ist es meistens, nicht über die 90 Grad hoch oder angehoben werden. Kann schon mal gemacht werden, aber halt nicht ständig.
Das ist ja anders, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, wie bei der Bauchdeckenstraffung, weil da kann man ja, soweit ich weiß, die erste Zeit gar nicht gerade gehen. Also man kann nur gebückt laufen und es geht aber auch gar nicht anders eigentlich, oder?
Genau, nee, das ist bei der Brustvergrößerung eine ganz andere Nummer. Also ich hatte ja vorher gesagt gehabt, oft auch ambulante Behandlung möglich, weil einfach die Schmerzen und die Haltung, die Beweglichkeit ganz anders ist. Also wir würden jetzt absolut davon abraten, nach der Operation ins Auto zu steigen und selber nach Hause zu fahren. Aber also das geht schon mal gar nicht, aber rein theoretisch, ohne Schmerzmittel oder ohne Narkose, wäre das eigentlich fast schon möglich von den Schmerzen her. Ja, und dann so auch grundlegende Maßnahmen wie kein Sport für die ersten 6 Wochen, regelmäßige Kontrollen, einfach langsam angehen lassen und nicht so weitermachen, wie man kurz vor der Operation geendet hat.
Und bei euch finden ja auch Kontrolltermine statt. Wie viel sind es denn insgesamt?
Genau, also wir kontrollieren gerne ungefähr eine Woche oder 2 Wochen danach, dann 6 Wochen und dann geht es weiter mit regelmäßigen Kontrollen zum Verlauf. Wir passen das teilweise auch an die Gegebenheiten. Eigentlich wollen wir die Patientin, wenn es ihnen gut geht, gar nicht sehen, dann wollen wir gar nicht stören. Mhm. Aber wenn es ein bisschen kritischer ist, wenn es ein bisschen Probleme gibt, dann bestellen wir auch mal spontan und kurzfristig ein und haben dann auch ein bisschen mehr Kontrolltermine.
Und wie kann man sich das vorstellen mit den Fäden? Lösen die sich von selber auf oder müssen die gezogen werden?
Die Fäden, die angebracht werden, der Philipp hat ja vorher von den 3 bis 4 Reihen gesprochen, die sind alle resorbierbar. Mhm. Wobei auch da gibt es nochmal Unterschiede. Fäden, je nach Material, lösen sich unterschiedlich schnell auf. Und während die ganz tiefen stabilisierenden Fäden ungefähr 2 Monate brauchen, bis sie dann ihre größte Reißkraft verloren haben durch den Abbau, sind die oberflächlichen Fäden zwar auch resorbierbar, aber lösen sich viel, viel schneller auf. Und wir reden immer von Fadenzug, aber man kann die Fäden so versenken, dass man eigentlich gar keinen Fadenzug mehr braucht oder nur so ein kleines Öhrchen, so einen Fadenrest abschneidet und dann ist der Fadenzug erfolgt. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass man im klassischen Sinne einen Faden komplett oder mehrere Fäden entfernen muss.
Das heißt, im Prinzip geht es euch ja eigentlich mehr darum zu sehen, wie gut ist das Ergebnis verheilt.
Genau. Und da ist einfach der 2-Wochen-Termin, der Fadenzug, so ein zentraler Termin, wo auch in der Nachbehandlung eine gewisse Veränderung der Therapie erfolgt.
Mit welchen Einschränkungen muss denn jetzt eine Patientin rechnen? Also ich denke da vor allem ans Stillen. Philipp, kannst du da irgendwie, also gibt es da überhaupt eine Einschränkung, wenn man jetzt danach noch schwanger wird?
Nee, also per se eigentlich durch die Technik, die wir anwenden, habe ich ja vorher erzählt, sind wir weit weg vom Drüsengewebe.
Mhm.
Das bedeutet, wir machen da gar nichts eigentlich. Also das ist ja auch das Schöne, so wie wir eine Brustvergrößerung, ist eigentlich eine indirekte Brustvergrößerung, weil wir eigentlich eine Ebene tiefer sind.
Mhm.
Wir sind eigentlich gar nicht in der Brust selber so richtig drin, ja, sondern wir tun drunter im Prinzip vergrößern. Und dadurch ist, wenn alles gut abgeheilt ist und so und das alles gut lief, Stillen problemlos möglich. Auch Sensibilitätseinschränkungen, also Gefühlsminderungen an der Brustwarze sind zwar schon, kommen ganz selten mal vor, aber es ist wirklich sehr, sehr selten, ja. Und da gibt es eigentlich keine Veränderung. Also das so an Langzeiteinschränkungen oder so, was oft mal bleibt, ist, dass über der Narbe so ein ganz kleiner Bereich ist, wo es ein bisschen tauber bleibt. Ja. Und sonst eigentlich, muss man sagen, gibt es selten Langzeiteinschränkungen in der Form.
Das heißt, du würdest auch letztendlich nicht empfehlen, dass man sich erst die Brüste vergrößern lässt, nachdem man schon Kinder bekommen hat?
Also das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich sollte man das machen, wenn man sein Leben so nicht weiterleben will.
Mhm.
Also wenn man sehr, sehr unzufrieden ist mit sich. Ja. Und ich versuche natürlich schon, wenn das jetzt eine junge Frau ist, die mit ihrem Partner noch mitbringt und die, da sieht man schon die Glocken läuten, ja, oder hört sie schon, ja, und dann werden die Kinder auch bald kommen, dann spreche ich das schon offen an, weil ich sage immer so, wenn sie jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren eigentlich einen Kinderwunsch haben, ja, dann ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt die richtige Zeit, weil natürlich, das weiß jede Frau, die mal schwanger wurde, so eine Schwangerschaft bringt halt schon relativ viel Unruhe nochmal in das Brustgewebe rein. Und dann ist es halt oft so, dass dann vielleicht doch ein kleiner Folgeeingriff sich nochmal anschiebt, ja.
Wie eine Straffung zum Beispiel
oder ein Implantatwechsel, Vergrößerung nochmal um ein paar Milliliter, ja, um das Gewebe einfach wieder gut aufzuspannen. Und da empfehle ich schon, also besser wäre es per se schon, wenn die Kinder vielleicht durch sind, ja, und man dann da rangeht. Aber oft haben wir halt junge Frauen auch, ja, die haben keine Lust jetzt zu warten, bis sie 35 sind oder sowas. Also das erzählt man einer 22-Jährigen.
Ja, klar.
Also warte mal 15 Jahre, da sagt die, ja klar, ja. Also die sagt, ich bin jetzt unglücklich, ich habe jetzt echt ein richtiges Problem damit, ich will jetzt eine Lösung.
Mhm. Ja.
Und das muss man halt abwägen. Und deswegen sind diese Beratungsgespräche einfach so wichtig, dass wir einfach genau rausfiltern, in was für einer Situation befindet sich unsere Patientin, wie sind die Lebensumstände, was hat sie noch geplant, sind ja auch immer wichtig, dann hat die irgendwie jetzt gerade ihr Staatsexamen oder eine Prüfung vor sich, also dass man das natürlich auch so ein bisschen einrahmt. Ja, also deswegen wollen wir unsere Patienten auch wirklich gut kennenlernen davor, und um das dann auch so zu planen, dass es für sie einfach so gut wie möglich ist. Ja.
Das war der zweite und letzte Teil der Folge, die sind doch gemacht. Alles rund um Brustvergrößerungen aus meinem Hörstück Natürlich ist natürlich schöner, der Podcast über plastische Chirurgie.
Bola, bola, vou mostrar como é que é. Um batuque rebolado da cabeça até o pé.
Rebola, bola, prende a vaga no botão. Rebola, bola, morena, que eu te dou meu coração.
Eu vi um papo em papo, nem papadela. E outro papo em papo, suado de uma papa de fubá. E o papo picou a papa, papa amarela. No papo do papi, papo que papo lá na mapá. Quando eu disse ao papa que o papi falta, meu papá deu um desmaio, porque o papo era papão. E eu fiquei todo num papo no meu estapa. Quando escuto o papagaio, tudo dizer papagão. Rebola, bola, eu vou mostrar como é que é. Ai, um batuque rebolado da cabeça até o pé-pé-pé.
Prende a bata no botão, rebola a bola morena que eu te dou meu coração.
E eu não quis mais saber de ver o papo, que dei papo numa pipa, na papa desse papo. E é por isso que os meus olhos logo eu tapo, quando eu vejo o tipo, tipo, papapai, eu papavô. E que se cobra o capeta de uma capa, que se atrepe na garupa do capeta capataz. Pra que ninguém possa ver o papo, que você papança, papapança, papapança, andar em paz. Rebola a bola, eu vou mostrar como é que é. Ai, um batuque rebolado da cabeça até o pé, pé, pé.
Rebola a bola, prende a bata no botão, rebola a bola morena que eu te dou meu coração.
Eu vi um papo em papo, nem papa dela. Outro papo em papo, sabe, de uma papa de fubá. E o papo ficou a papa, papa amarela. No papo do papo em papo, que papo era na mapá. Quando eu disse ao papo que o papo em papo, meu papo teve um desmaio, porque o papo era papão. E eu fiquei como um papo no meu estapa. Quando escuto o papagaio, ele dizia papagão. E que se cobrou o capeta de uma capa, que se atrepe na garupa do capeta capataz. Pra que ninguém possa ver o papo, que o papo passa, 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 andando em paz.
Io non chiedo mai sapere di vero papà chi di papà non mi fa una papà da si papà. Già poi riesco a smettere la gota quando dice ci faccio papà 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 buono.
Mir war es möglich, im Rahmen meiner Bachelorarbeit einen Podcast gemeinsam mit den beiden Chefärzten des Ästhetikum Tübingens, Dr. Oliver Lotter und Dr. Philipp Braun, zu produzieren. Ich bedanke mich hiermit nochmal bei den beiden, dass sie sich die Zeit genommen haben, all meine Fragen so ausführlich zu beantworten. An den Reglern saß Putzada Pondet, Redaktion hatte Ulrich Hägele. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Celine Falter. Tschüss und bis bald!